Wir sind in Kapitel 1 in den Versen 15 bis 21. Krieg, das ist alles furchterregend und sehr hoch. Wenn wir glauben, dass Gott Gott ist und alles wirkt, dann ahnen wir etwas von der Größe, Macht Gottes, aber es ist auch furchterregend. Solche Dinge, die da passieren, Kriege, Weltkriege, Zerstörungen, hoch und furchtbar, und es ist uns schwierig, das in Einklang zu bringen mit dem, was wir wissen von Gott, dass Gott ein gerechter Gott ist und dass er ein Gott der Liebe ist. Aber es heißt dann gleich als nächstes, die Felgen waren voll Augen. Augen stehen für Erkenntnis. Mit den Augen sieht man, und häufig verwendet man Sehen als einen Ausdruck für Erkennen, Verstehen. Die Felgen voller Augen bedeutet, dass Gott alles sieht und darum auch alles weiß. Er handelt in dieser Welt an einzelnen Menschen, an ganzen Völkern, mit vollem Wissen von allem, was je geschehen ist, was geschieht und was noch geschehen wird. Er überblickt alles gleichzeitig. Wir hingegen, wir sehen und wissen so wenig. Wir wissen ganz wenig. Wir nehmen nur einen ganz kleinen Ausschnitt der Wirklichkeit wahr. Nur gerade das, was uns direkt betrifft. Und alles andere, von dem wir hören, das ist uns schon so weit weg, dass wir manches nicht richtig verstehen, und was uns präsentiert wird, unseren Sinnen auf verschiedene Art und Weise, ist verzerrt, durch unsere eigene Wahrnehmung verzerrt, durch die Präsentation verzerrt. Ja, wir wissen so wenig. Wir nehmen nur einen ganz kleinen Schlitz der Wirklichkeit wahr, und darum ist uns das Allermeiste, was passiert, unerklärlich. Das ist so, wie wenn man durch eine Wand schaut, wo die Bretter nicht ganz aneinander stehen, wo kleine Schlitze sind, und dann sieht man durch einen Schlitz hindurch, sieht man draußen, wie sich etwas bewegt, geht dran vorbei. Alles, was man sieht. Links und rechts sieht man nichts. Und dann ist es natürlich sehr schwer, ja unmöglich, das zu erklären, was wir gerade wahrnehmen. Wüssten wir mehr, wäre uns manches nicht so rätselhaft. Manches, was geschieht, würden wir dann erkennen als die ganz logische, richtige und gerechte Folge von Dingen, die früher geschehen sind. Aber weil wir nicht wissen, was früher geschah, ist es uns unerklärlich. Manches, was heute an Katastrophen geschieht, würden wir erklären und verstehen können, wenn wir wüssten, was morgen noch alles geschehen wird. Aber wir wissen es nicht, was morgen alles geschehen wird. Darum ist es uns unerklärlich. Ich nenne ein Beispiel. Das ist jetzt ein Beispiel aus der Weltgeschichte, aus der Geschichte des Landes, in dem ich geboren bin. Die Geschichte von Finnland. Finnland war bekanntlich 100 Jahre lang ein russisches Großfürstentum. Finnland ging an Schweden verloren im Nordischen Krieg von 1808. Es war 600 Jahre lang schwedisch gewesen. Nachher wurde es 100 Jahre russisch. Während der Oktoberrevolution, da haben die Finnen die Chance gesehen, sich vom Zarenreich zu lösen. Oder von der entstehenden Sowjetunion, je nachdem, wie man will. Und da war ein finnischer Offizier im Dienst des Zaren, ein gewisser Karl Gustav Mannerheim. Und er war es, der durch seine Kenntnisse der russischen Armee und durch seine militärischen Kenntnisse durch seine Begabung verstand, Finnland innerhalb von kurzer Zeit von der entstehenden Sowjetunion abzukoppeln und so Finnland unabhängig zu machen. Dieser Mannerheim hat als junger Mann, er war an einem Gymnasium gewesen, hat er sich so einen Streich erlaubt, einen Schülerstreich. Und das wurde so streng geahndet, man wies ihn von der Schule. Und damit sah es so aus, als ob die Karriere dieses Jünglings von Anfang an verdorben sei. Denn das Normale in seiner Familie wäre gewesen, akademische Laufbahn. Nun blieb diesem Jüngling nichts anderes übrig, als etwas zu machen, was eigentlich gar nicht zu seiner Familientradition gehörte, Offizierslaufbahn. Und so meldete er sich an der Kadettenschule in St. Petersburg und wurde dann Offizier in der Armee des Zaren. Und diente als Offizier in der Zarenarmee während des ganzen Ersten Weltkrieges an verschiedenen Fronten. Und da lernte er die russische Armee und das Kriegshandwerk kennen. Wäre er nicht als Jüngling dort von der Schule gewiesen worden, wäre er nicht in der Lage gewesen, die Gunst der Stunde zu nutzen und durch sein militärisches Geschick Finnland von Russland zu lösen. So also geschehen Katastrophen, die im Augenblick nur wie Katastrophen aussehen, weil wir nicht wissen, was später noch alles geschehen wird. Wir wissen so wenig. Und deshalb erscheint uns vieles so hoch und furchtbar. Aber wenn wir dem vertrauen, der auf dem Thron ist, dann können wir auch inmitten alles Unerklärlichen doch zuversichtlich sein. Josef, er wusste auch nicht, wozu das jetzt gut sein sollte, dass er von seinen Brüdern so gehasst wurde, in diese Grube geworfen wurde, verkauft wurde, so etwas Herzloses. Als Sklave nach Ägypten kam, er konnte sich das auch nicht erklären. All dieses Bittere. Aber er wusste, wer alles weiß. Das wusste er. Mein Gott weiß. Das wusste er. Und dieses Wissen genügte ihm. Selig sind wir, wenn wir uns an dem genügen lassen, was wir wissen. Was wir wissen von Gott, was wir wissen von seinen Absichten, was wir wissen von seinem Charakter. Dann brauchen wir nicht alles Ergehen in unserem Leben erklären zu können. Es heißt im Vers 21, von den Rädern der Geist des lebendigen Wesens war in den Rädern. Der Geist des lebendigen Wesens, das ist der Geist, der von Gott kommt. Und so können wir sagen, dass Gottes Geist, Gottes Hand, Gottes Gegenwart ist in allem, was passiert. In allem. In allen Bewegungen. Der Räder ist Gott selbst gegenwärtig. Es gibt einen schönen Vergleich im Buch Hiob, der gefällt mir. Hiob Kapitel 36. Hiob hat ja Dinge in seinem Leben erfahren, die waren ihm unerklärlich, unbegreiflich, es war ihm ein Rätsel. Er konnte sich keinen Reim darauf machen, wie das zusammenpasst. Dass Gott gerecht ist und dass Gott ein Gott der Liebe ist und dass er selbst gerecht ist und dass es ihm so ergeht. Er konnte es nicht verstehen, warum diese Katastrophe ihn ergreifen durfte, dieser Sturm über ihn kommen durfte, diese Blitze ihn treffen durften. Er konnte es nicht verstehen. Elihu redet zu Hiob, nachdem seine Freunde zu ihm geredet haben und Hiob geredet hat, hin und her, und sie auf kein Ergebnis gekommen sind, redet Elihu. Und unter anderem sagt ihm Elihu Folgendes. Hiob Kapitel 36, Vers 32. Seine Hände umhüllt er mit dem Blitz und er entbietet ihn gegen denjenigen, den er treffen soll. Also Gott sendet den Blitz und er geht genau dahin, wo Gott es will. Ja, das verstehen wir. Das wusste Hiob auch. Aber dann sagt er zuerst etwas noch dazu, seine Hände umhüllt er mit dem Blitz. Gott umhüllt seine Hände mit dem Blitz. Ich habe immer irgendwie das so gelesen, aber beim Lesen im Kopf übersetzt, ist man ganz eigenartig, wie wir lesen. Und ich habe immer in meinem Kopf das so übersetzt, dass Gottes Hand den Blitz hält. Also, dass er mit seiner Hand den Blitz umschließt. Aber gerade das steht nicht da. Sondern hier steht, er versteckt seine Hand im Blitz. Der Blitz ist draußen und die Hand ist drinnen. Man sieht also nur den Blitz und die Hand nicht. Er verhüllt seine Hand mit dem Blitz. Das ist die Sache. Und so sah Hiob, er sah nur den Blitz, der krachend niederfuhr und stand wie gelähmt da. Und sah nur das Unglück und nichts anderes. Und Elihu sagt ihm, siehst du denn nicht Gottes Hand da drin? Das ist ja nur die Hülle für Gottes Hand. Ja, der Geist der lebendigen Wesen war in den Rädern. Die Hand Gottes ist im Blitz. Gott ist im Unglück. Auch da ist Gott. Lesen wir jetzt den nächsten Abschnitt, die Verse 22 bis 25. Hesekiel 1, die Verse 22 bis 25. Und über den Häuptern des lebendigen Wesens war das Gebilde einer Ausdehnung. Wie der Anblick eines wundervollen Kristalls, ausgebreitet oben über ihren Häuptern, und unter der Ausdehnung waren ihre Flügel, gerade gerichtet einer gegen den anderen, an jedes von ihnen hatte zwei Flügel, welche ihre Leiber bedeckten. Und wenn sie gingen, hörte ich das Rauschen ihrer Flügel wie das Rauschen großer Wasser, wie die Stimme des Allmächtigen, das Rauschen eines Getümmels, wie das Rauschen eines Heerlagers. Wenn sie stillstanden, ließen sie ihre Flügel sinken. Und es kam eine Stimme von oberhalb der Ausdehnung, die über ihren Häuptern war. Wenn sie stillstanden, ließen sie ihre Flügel sinken. Über den Häuptern eine Ausdehnung. Es ist das gleiche Wort wie im Schöpfungsbericht. Hebräisch Rakia. Es ist eine Ausdehnung über diesem Thronwagen mit den lebendigen Wesen. Und damit wird hier deutlich gemacht, es ist das Regiment des Himmels. Das Hebräische verwendet das gleiche Wort, wie wir im Deutschen auch tun, für den Himmel, als die Welt Gottes, das Jenseits, die geistliche Welt, die unseren Sinnen verschlossen ist, heißt Hebräisch Himmel, Hashamayim. Und auch der atmosphärische Himmel heißt Hashamayim. Im Schöpfungsbericht wird das schon deutlich, dass dieser atmosphärische Himmel Shamayim heißt. Und im Alten Testament heißt es an verschiedenen Stellen, eine Stelle, Psalm 103, dass auch Gott die Welt Gottes, das Jenseits, das uns verschlossen ist, dass das auch Himmel heißt. Psalm 103, Vers 19, der Herr hat in den Himmeln festgestellt seinen Thron. Das gleiche Wort. Das ist nicht etwa, weil die Sprache zu arm wäre, um da einen Unterschied zu machen. Man kann einfach einen Unterschied machen. Es gibt Sprachen, die machen das sogar. Schwedisch macht es, Englisch macht es auch. Nein, hier geht es darum, dass wir etwas lernen. Es geht darum, dass wir etwas lernen. Gott lehrt uns auch durch die Schöpfung. Und so hat Gott das, was wir mit unseren Augen wahrnehmen, wenn wir hinaufschauen, hat er Himmel genannt. Und damit demonstriert er uns etwas, dass so wie der atmosphärische Himmel immer über uns ist. Immer. Immer. Wir können machen, was wir wollen. Wir können Kopf stehen, wir können um die ganze Erde rennen, wir können uns begraben, wir können machen, was wir wollen. Der Himmel ist immer über uns. Immer. Und so ist Gott immer über allem. Immer. Nichts geschieht, das nicht ihm unterstellt wäre. Gar nichts. Genauso wie nichts geschieht hier auf der Erde, das nicht unter dem Himmel ist. Und das soll uns hier bewusst gemacht werden. Er sieht über dem Thronwagen, sieht er die Ausdehnung, die Rakia, den Himmel. Und dann hört er eine Stimme. Es ist bemerkenswert, wie er das beschreibt. Er bewegt sich gewissermaßen wie von außen nach innen. Und so, wir wachsen ja in der Erkenntnis, wir nehmen Dinge wahr und zunächst ist für uns nur Lärm, aber dann hören wir besser und klarer und mit einmal merken wir, nein, das ist nicht nur Lärm, das ist artikuliert, das ist Sprache. Zunächst hört er nur Rauschen. Rauschen wie das Rauschen großer Wasser. Einfach ein Eindruck von ungeheurer Gewalt. Und so geht es uns, wenn wir das Geschehen in der Welt, das Geschehen unter den Völkern, den Gang der Weltgeschichte betrachten. Es ist wie ein gewaltiges Rauschen. Aber dann hört er darin die Stimme des Allmächtigen. Dann wiederholt er das Gleiche. Dann sagt er, es war wie das Rauschen eines Getümmels, wie das Rauschen eines Heerlagers. Und davon hatte er ja gerade gehört, war selber davon betroffen worden, von der Gewalt des Krieges, die ihn ergriffen hatte, verschleppt hatte, mit Gewalt nach Babylon verpflanzt hatte. Aber dann merkt er auch, da ist eine Stimme, die redet. Vers 25, es kam eine Stimme von oberhalb der Ausdehnung. Ja, Hesekiel hört auch in diesen Katastrophen die Stimme Gottes. Es ist Gottes Reden. Und wohl uns, wenn wir Gottes Stimme hören. Und wenn wir Ohren bekommen, dass wir Gottes Stimme hören, auch in den Nöten unseres Lebens, auch in allem Unwillkommenen unseres Lebens, auch in allem Widerwärtigen unseres Lebens, auch in Krieg und Verwüstung, wenn wir da Gottes Stimme hören, dann werden wir auch seine Stimme hören, wenn sie zu uns ganz leise redet und sagt, fürchte dich nicht, ich habe dich erlöst, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Dann werden wir merken, dass es der gleiche, der eine, der große, der allmächtige Gott ist, der unser Erlöser ist. Diese Stimme, dass wir sie hören, dazu befähigt uns der Geist Gottes. Darum erinnere ich noch einmal daran, dass Hesekiel einleitend sagt, die Hand des Herrn kam über ihn. Der Geist Gottes kam über ihn, öffnet ihm die Augen und öffnet ihm die Ohren, so dass er recht sah und recht hörte. Dann lesen wir den letzten Abschnitt des Kapitels, die Verse 26 bis 28. Und oberhalb der Ausdehnung, die über ihren Häuptern war, war die Gestalt eines Thrones wie das Aussehen eines Saphirsteines. Und auf der Gestalt des Thrones eine Gestalt wie das Aussehen eines Menschen oben darauf. Und ich sah wie den Anblick von glänzendem Metall, wie das Aussehen von Feuer innerhalb desselben ringsum, von seinen Lenden aufwärts und von seinen Lenden abwärts, sah ich wie das Aussehen von Feuer. Und ein Glanz war rings um denselben, wie das Aussehen des Bogens, der am Regentag in der Wolke ist, also war das Aussehen des Glanzes ringsum. Und das war das Aussehen des Bildes der Herrlichkeit des Herrn. Und als ich es sah, fiel ich nieder auf mein Angesicht und ich hörte die Stimme eines Redenden. Ja, Hesekiel sieht hier eine Gestalt, die aussieht wie ein Mensch. Er sieht den Menschen so. Er sieht den, den auch Daniel sah. Daniel und Hesekiel waren ja Zeitgenossen. Hesekiel lebt in dieser Judenkolonie außerhalb der Stadt Babylon. Daniel, mitten in der Stadt Babylon, war hoher Beamter des Königs. Beide haben Gesichter von Gott empfangen und beide haben den Menschensohn gesehen. Daniel 7, Verse 13 und 14. Hier sieht Daniel den Menschensohn, den Messias. Hier sieht er den, dem Gott alle Herrschaft gegeben hat, eben den Menschen. Ich habe in der ersten Stunde das nur so nebenbei gesagt, dass Gott alle Regierung dem Menschen gegeben hat. Er gibt sie dem Menschen Jesus und in ihm und durch ihn allen, die ihm gehören. Daniel 7, 13 und 14. Ich schaute in Gesichten der Nacht und siehe, mit den Wolken des Himmels kam einer wie eines Menschen Sohn. Und er kam zu dem Alten am Tag und wurde vor denselben gebracht. Und ihm wurde Herrschaft und Herrlichkeit und Königtum gegeben. Und alle Völkerschaften und Sprachen dienten ihm. Seine Herrschaft ist eine ewige Herrschaft, die nie vergehen. Sein Königtum ein solches, das nie zerstört werden wird. Diesen Menschensohn sieht auch Hesekiel. Nun, Daniel sieht die Dinge aus einem anderen Blickwinkel. Daniel wird gezeigt, dass die Reiche der Welt, sie kommen und gehen, sie werden von Gott eingesetzt, Könige werden von Gott eingesetzt, wieder abgesetzt. Aber das alles sind nur Etappen auf dem Weg zum Ziel, dass Gott eines Tages ein Reich einführen wird, in dieser Welt aufrichten wird, das ewig bleibt. Und in diesem Reich wird jemand herrschen, wird jemand regieren, der vollkommen so ist, wie Gott ihn haben will. Der Menschensohn, der vollkommene Mensch. Christus. Das ist es, was Daniel sieht. Hesekiel, er bekommt den gleichen Menschensohn zu sehen und ihm wirft dieses Gesicht Licht auf seine besondere Lage, in der er war. Er kam aus einer Katastrophe heraus, lebte noch unter den Folgen dieser Katastrophe, Zerstörung der Stadt stand bevor. Die Heiden zertreten das heilige Land, verschleppen den heiligen Samen. Und da sieht er auf dem Thron, und er hat es jetzt gut verstanden, all das geht von Gottes Thron aus. Von Gott verfügt, von Gott verhängt, von Gott gewirkt. Aber jetzt sieht er auf dem Thron den Menschensohn. Und da versteht er, dass alles, was ihn und sein Volk befallen hat, dazu dienen muss, dass am Ende der Menschensohn regiert. Der Messias Israels. Er wird regieren. Nun, man könnte sagen, dass die hebräischen Propheten eine Idee fix haben. Man darf das ja auch haben. Manchen Dingen sollen wir fixiert sein. Und das ist die Idee fix, die sie haben, die fixe Idee, die alle hebräischen Propheten haben. Sie sehen durch alle Not und durch alles Unglück hindurch diesen Tag, an dem der Messias kommt und regieren wird. Das sieht ein Jesaja, das sieht ein Jeremia, das sieht ein Hesekiel, das sieht ein Daniel, das sehen die kleinen Propheten alle, so viele geweissagt haben. Das ist die Sache, die sie überwältigt hat, das ist die Sache, deren Glauben genährt hat. Das ist es, was sie mit heiliger Leidenschaft erfüllt hat. Das ist es, was sie getröstet hat. Und davon haben alle geredet. Und das ist es ja, was auch uns tröstet, stärkt, freut. Wir wissen, was auch passiert in dieser Welt, in dieser Zeit. Es muss dazu dienen, dass der, der dazu bestimmt ist, über alles zu regieren, der Menschensohn, dass er zur Herrschaft kommen wird. Alles. Auch die ganzen Wirren unserer Tage, auch all das Düstere, das wir richtig spüren. Wir spüren ja, wie die Düsternis zunimmt, auch wie die Ratlosigkeit zunimmt, auch wie der Zynismus zunimmt. Wir spüren es. All das muss dazu dienen, dass der Menschensohn das Reich bekommt. Johannes hat auch den Menschensohn gesehen. Das ist das einleitende Gesicht zum ganzen Buch der Offenbarung. Als allererstes sieht Johannes den Menschensohn. Also wir merken, das ist wirklich l'idée fixe, die fixe Idee. Ich sage es jetzt einmal so, das ist drastisch ausgedrückt, dass alle biblischen Propheten beherrscht. Der Menschensohn, der kommt und regiert. Also fast, ja nein, nicht fast, gut, 2500 Jahre später sieht Johannes auf der Insel Patmos ebenfalls den Menschensohn. Und ihm hat das die gleiche tröstliche Wahrheit vermittelt. Er war ja auch aus einer Katastrophe herausgekommen. Christenverfolgung war ausgebrochen. Christen wurden aus den Häusern geschleppt, wurden umgebracht, wurden ins Exil verbannt. Und er, ein alter Mann, 90-jähriger Mann, auf eine Insel verschleppt. Und dann sieht er den Menschen so. Und dann begreift er, dass alles, was geschieht, diesem Ziel zugeordnet ist. Der Menschensohn wird einst regieren. Unser Herr, der Messias der alttestamentlichen Propheten, Jesus Christus, der Sohn Gottes und der Menschensohn. Nun, wir lesen ja jetzt die alttestamentlichen Propheten vom Neuen Testament her. Und Hesekiel, er hat das noch sehr vorsichtig ausgedrückt. Er sagt, es ist auffällig, wie vorsichtig er sich ausdrückt. Ich sah auf dem Thron, sagt er, eine Gestalt, wie das Aussehen eines Menschen. Er sah es noch nicht so klar wie wir. Aber wir können es jetzt ganz klar sehen und auch sagen, er sah Jesus. Jesus vor seiner Menschwerdung. Jesus. Jesus von Nazareth. Er ist der Menschensohn, dem Gott alle Gewalt gegeben hat. Und das sagt er ja auch von sich selbst. Er nennt sich sehr häufig, am häufigsten, der Menschensohn. Und wir müssen diesen Titel, den der Herr verwendet, diese Selbstbezeichnung natürlich lesen mit dem ganzen Gewicht des Alten Testaments. Damit sagt er immer, dass er der ist, von dem die alttestamentlichen Propheten sagten, dass er einst über alles herrschen soll. Und ihm hat Gott alles in die Hand gegeben. Alles. Eine Stelle dazu aus dem Johannesevangelium, Johannes Kapitel 3. Johannes 3, Vers 35. Der Vater liebt den Sohn und hat alles in seine Hand gegeben. Alles hat er dem Sohn in die Hand gegeben. Er sagt es den Jüngern selbst, Matthäus 28, Verse 18 bis 20, alle Gewalt im Himmel und auf der Erde ist mir gegeben. Ihm hat Gott alle Gewalt gegeben. Ihn kennen wir. Wir kennen den, der auf dem Thron sitzt. Können wir jetzt noch daran zweifeln, dass irgendetwas, was er verfügt, schädlich oder übel oder böse sein könnte? Wenn wir wirklich glauben, dass er auf dem Thron ist, dann verstehen wir, dass alles, was in unserem Leben geschieht, was er geschehen lässt, dass alles gut sein muss. Es muss gut sein. Er hat bewiesen in seinem Leben, dass er unser höchstes Gut sucht und nicht nur sucht, sondern alles getan hat, um es zu ermöglichen. Er hat sein Leben für uns gelassen. Er hat für uns gelitten. Er ist in den Tod gegangen. Er ist es, der auf dem Thron sitzt. Und ihn sieht hier Hesekiel. Er sieht an ihm Eigenschaften, die zum Menschensohn gehören. Der Menschensohn ist Retter, der Menschensohn ist Herrscher, der Menschensohn ist auch Richter. Und das sieht er hier. Im Vers 27 sagt er, sein Anblick war wie das Aussehen von Feuer. Der Menschensohn ist auch Richter, aber er ist auch Retter. Dass der Menschensohn Richter ist, dazu eine Stelle aus dem Johannesevangelium. Johannesevangelium Kapitel 5. Johannes 5, die Verse 26 und 27. Denn gleich wie der Vater Leben in sich selbst hat, also hat er auch dem Sohn gegeben, Leben zu haben in sich selbst. Und er hat ihm Gewalt gegeben, auch Gericht zu halten, weil er des Menschen Sohn ist. Der Menschensohn hat Gewalt, Gericht zu halten, zu richten. Er ist der Gerechte, der Heilige. Nun, warum wird das so ausgedrückt? Dass Gott ihm Gewalt gegeben hat zu richten, weil er des Menschensohn ist. Ja, sicher, es hängt damit zusammen, wer richtet, muss die Macht dazu haben. Es hilft ja nicht, einen Richtspruch auszusprechen und nachher die Macht nicht zu haben, ihn dann auch umzusetzen, ihn auszuführen. Ja, sicher, auch deshalb, er hat alles Gericht bekommen, weil er auch alle Macht hat, das Gericht auszuüben. Aber es hat noch einen tieferen Grund. Der Richter aller Menschen ist selbst ein Mensch. Ein vollkommener Mensch. Der Menschensohn. Jemand, der als Mensch in dieser Welt gelebt hat. Der durch diese Welt hindurchgegangen ist. Der alles durchlebt hat, was ein Mensch durchleben kann. Und in allem sündlos geblieben ist. Er ist der vollkommene Mensch. Der einzige vollkommene Mensch. Vor diesem vollkommenen Menschen müssen alle Menschen erscheinen. Alle. Und in der Gegenwart dieses vollkommenen Menschen, dort werden wir erst sehen, wie krumm wir wirklich sind. Gemessen an diesem vollkommenen Menschen, da werden wir es sehen. Wie verbunken, wie übel, wie krumm wir wirklich sind. Und deshalb ist es ihm übergeben, die Menschen zu richten. Und wenn er den Richtspruch fällt, dann wird jeder wissen, es ist absolut gerecht. Es ist vollkommen verdient. Ich bin genauso, wie er es sagt. Und habe es genauso verdient, wie er es jetzt über mich verhängt. Ja, der Menschensohn ist auch Richter. Und daran sollten wir auch denken, wenn immer der Titel, die Bezeichnung Menschensohn verwendet wird für Jesus. Das heißt wirklich, er war vollkommen Mensch. Herangewachsen im Mutterleib einer Frau, einer Jungfrau, geboren, herangewachsen, sündloser Mensch, denn er hatte keinen sündigen Vater und er war gleichzeitig Gott. Wahrer Mensch, wahrer Gott. Vollkommener Mensch und dieser vollkommene Mensch hat alle Gewalt bekommen, wird eines Tages über alles herrschen und er ist auch der Richter aller. Es muss Hesekiel auch geholfen haben zu erkennen, wie groß die Sünde seines Volkes war und wie gerecht deshalb diese Katastrophe war, die über sie gekommen war. Und dann sieht er den Regenbogen, Vers 28. Ein Glanz war um den Thron wie das Aussehen des Bogens, der am Regentag in der Wolke ist. Das ist das zweite Mal, dass in der Bibel vom Regenbogen gesprochen wird. Dann zum dritten Mal lesen wir erst wieder im Buch der Offenbarung vom Regenbogen. Das erste Mal, der Regenbogen erscheint nach der großen Flut, 1. Mose 9. Der Regenbogen ist das Zeichen der Gnade, die Gott den Menschen verheißt. 1. Mose 9. Nach der Flut sagt Gott, 1. Mose 9 von Vers 8 an, Gott sprach zu Noah und zu seinen Söhnen mit ihm und sagte, und ich siehe, ich errichte meinen Bund mit euch. Also Gott sagt, ich errichte einen Bund mit euch. Es geht ganz von Gott aus. Und mit jedem lebendigen Wesen, das bei euch ist, an Vögeln, Vieh und allen Tieren der Erde. Vers 11, ich errichte meinen Bund mit euch. Nicht mehr soll alles Fleisch ausgerottet werden durch die Wasser der Flut und keine Flut soll mehr sein, die Erde zu verderben. Das ist die Verheißung dieses Bundes. Gott verspricht einfach, ganz von sich aus. Ich verspreche, ich mache diesen Bund mit euch. Es wird keine Flut mehr geben. Und dann die Bedingungen des Bundes. Wenn wir weiterlesen. Keine Bedingungen. Gott stellt keine Bedingungen. Er sagt einfach, ich errichte diesen Bund, ich mache das so. Und dann werde ich auch ein Zeichen geben, dieses Bundes. Gott sprach, dies ist das Zeichen des Bundes, den ich stifte zwischen mir und euch und jeder lebendigen Seele, die bei euch ist, auf ewige Geschlechter hin. Meinen Bogen setze ich in die Wolken und er soll das Zeichen des Bundes sein zwischen mir und der Erde. Also Gott macht den Bund, Gott gibt die Verheißungen, Gott setzt das Zeichen. Alles tut er. Und es wird geschehen, wenn ich Wolken über die Erde führe, so soll der Bogen in den Wolken erscheinen und ich werde meines Bundes gedenken. Gott selbst hält den Bund. Er denkt an den Bund. Ich werde meines Bundes gedenken, der zwischen mir und euch ist und jedem lebendigen Wesen von allem Fleisch und nicht mehr sollen die Wasser zu einer Flut werden, alles Fleisch zu verderben. Und der Bogen wird in den Wolken sein und ich werde ihn ansehen, um zu gedenken des ewigen Bundes zwischen Gott und jedem lebendigen Wesen. Das also war dieser Bund, den Gott mit Noah machte und das Zeichen dieses Bundes. Es war ein Bund, der verhieß, dass es nie mehr eine Flut geben würde, ohne Bedingungen. Gott sagte dem Noah nicht, ich werde keine Flut mehr über diese Erde bringen, wenn ihr jetzt endlich schlau geworden seid. Ich hoffe, ihr habt jetzt die Lektion kapiert. Nein, das sagt Gott nicht. Und dass es tatsächlich an Gottes Verheißungen allein liegt, dass keine Flut mehr gekommen ist, das können wir an uns selbst ablesen. Die Menschen haben sich nicht gebessert. Die Menschen der nachfolgenden Generationen waren nicht besser als Noah. So ist also dieser erste Bund, den Gott mit Menschen schließt, ist zum Vorbild geworden für Gottes Gnadenbund. Später hat Gott mit Abraham einen Bund geschlossen, den Gnadenbund, auch einen Gnadenbund, der weiterreichende Verheißungen hat. Also nicht nur die Verheißung, es wird keine Flut mehr geben, ich werde diese Schöpfung bewahren, sondern Verheißungen, die viel weiter reichen. Und dann gibt es einen neuen Bund. Das ist der Bund, den Gott aufgerichtet hat durch Christus. Ein Bund, der ewige Vergebung, ewige Erlösung, ein ewiges Erbe und ewiges Leben verheißt. Der Hebräerbrief legt das sehr ausführlich dar. Ein Gnadenbund. Aber dieses haben alle diese Bündnisse gemeinsam mit dem Bund von Noah. Er ist ganz einseitig, geht ganz von Gott aus. Und er selbst erfüllt ihn. Und das ist das Zeichen, das hier Hesekiel sieht. Er sieht den Regenbogen um den Thron. Und das ist das Zeichen dafür. Gott sagt damit dem Hesekiel, ich werde dein Volk nicht verderben. Denn ich habe es Abraham verheißen. Ich habe Abraham eine Nachkommenschaft verheißen, unverlierbare Segnungen verheißen. Ich werde diese Verheißungen nicht brechen. Ja, inmitten des Zornes, inmitten des Gerichtes gedenkt Gott des Erbarmens. Wir sehen ja nur Gericht und Zorn und Unglück und Katastrophe. Aber Gott hat sein Erbarmen nicht vergessen und seine Verheißungen nicht vergessen. Und er verfolgt beharrlich seine Absichten des Heils. Dann sagt Hesekiel im Vers 28 zusammenfassend von allem, was er sah, das war das Aussehen des Bildes der Herrlichkeit des Herrn. Das ist ja wirklich erstaunlich, dass hier dieses Wort Herrlichkeit fällt. Die Herrlichkeit des Herrn, 9-mal verwendet Hesekiel in seinen Weissagungen diesen Ausdruck, die Herrlichkeit des Herrn. 18-mal das Wort Herrlichkeit. Hesekiel ist der Prophet, der die Herrlichkeit des Herrn zur Hauptbotschaft, zum Hauptthema hat. Die Herrlichkeit des Herrn. Das ist ja wirklich erstaunlich. Wenn wir bedenken, in welchem Zusammenhang, in welchem Kontext Hesekiel das sagt. Er hat Zerstörung erlebt, er hat Verlust der liebsten Dinge erlebt. Verlust seiner Stadt, Verlust seiner Heimat, Verlust des Tempels, Verlust seines Berufs. Alles verloren. Und er sieht jetzt, nachdem ihm die Augen aufgetan worden sind, in all dem die Herrlichkeit des Herrn. Die Herrlichkeit Gottes strahlt hier auf. Was bedeutet die Herrlichkeit des Herrn? Ich frage das immer wieder. Einige haben das vielleicht auch schon gehört, wie ich das gefragt habe. Was ist die Herrlichkeit des Herrn? Am besten umschreibt man das so. Die Herrlichkeit des Herrn, das ist die Gesamtheit aller seiner Vollkommenheiten. Alle seine Vollkommenheiten. Das ist seine Herrlichkeit. Er ist vollkommen in allem. In allem, was er tut, in all seinen Werken, in all seinen Eigenschaften. Die Herrlichkeit des Herrn, das ist die Gesamtheit aller seiner Vollkommenheiten. Seine vollkommene Macht, seine vollkommene Gerechtigkeit, seine vollkommene Güte, seine vollkommene Wahrheit und Wahrhaftigkeit, seine vollkommene Treue, seine vollkommene Beharrlichkeit, seine vollkommene Geduld, seine vollkommene Gnade, seine vollkommene Liebe, alles zusammengenommen, das ist die Herrlichkeit des Herrn. Und in all seinem Handeln zeigen sich die Wesenheiten Gottes. Das sieht Hesekiel. Das sieht eben der Prophet. Der Prophet ist der, der sieht, was wir mit unseren natürlichen Fähigkeiten nicht sehen. Von Natur ergeht es uns doch allen so, es passiert ein Unglück und dann ist die reflexartige Antwort darauf, Gott ist ein Tyrann. Ein böser Gott. Also wir sehen da nur Finsternis. Und das ist es, was man ja deshalb meistens hört. Dass Menschen sich beschweren über alles, was in der Welt geschieht. Und wenn sie überhaupt von Gott reden, dann Gott ist ein böser Gott, ungerecht, macht alles falsch. Ein Tyrann, brutal, grausam. Ja, so reden wir, weil wir so gefangen sind. In der Sünde so verfinstert. Und darum als die eigentlich Schuldigen an allen Miseren, dem die Schuld geben, der keine Schuld hat. Der Geist Gottes öffnet dem Propheten die Augen und so sieht er in allem Handeln Gottes, dass ihn, dass sein Volk betroffen hat, die Herrlichkeit Gottes. Also dieser Herrlichkeit gehört auch, was Hesekiel auch gesehen hat und auch weiß und auch glaubt, dass der Gott des Gerichts, der ist er auch Heil bereitet ist. Er ist auch der Gott der Errettung. Der Gott aller Gnade. Der Gott aller Treue. Der seine Verheißungen nie zurücknimmt.